Der erste war zu dem Zeitpunkt dann einigermaßen versorgt. Da habe ich gesagt, so, wie ist es bitte auf die Intensivstation? Du hast die Diagnostik durch, das scheint in Ordnung zu sein. Die beiden anderen, die sind wirklich kritisch erstmal krank, bis ich das Gegenteil bewiesen habe, das Gegenteil beweisen, sagen, es geht den Leuten gut. Irre Anspannung, ganz schwierig, weil wenig Wissen, wenig Ressourcen, viel Bedürfnis, das übereinzukriegen, ist in Abwendung von einer schweren Erkrankung. Nicht, dass das Kind nachher irgendwie eine Gehirnblutung hat oder so eine Katastrophe. Klar. Das gedacht, habe ich das Kind untersucht und dann hatte ich wirklich einen Hinweis darauf. Und das war der Moment, wo ich dann wirklich nicht mehr sagen konnte, ich kann jetzt hier meiner Verantwortung gerecht werden. Mhm. Und tatsächlich habe ich dann schon zwei Schritte weiter gedacht, okay, das kann ich hier eh nicht machen. Ich muss das Kind in ein Zentrum verlegen, das das kann. Und parallel, und dann habe ich mich etwas überschlagen, vielleicht dann nicht so, die Mediziner, die zuhören würden, würden das vielleicht auch ein bisschen diskutieren, auch zu Recht, Notarzt dazu gerufen und zu sagen, dieses Kind muss hier weg, das muss zu Kinderspezialisten, das sind wir hier im Krankenhaus nicht. Und tatsächlich hat er dann meine Überforderung in der Situation erkannt und gesagt, okay, ich bin jetzt hier, ich muss die eh transportieren, ich kümmere mich jetzt hier. Und die hatte noch radiologische, also Röntgendiagnostik bekommen, was man bei Kindern eh nicht gerne macht, wegen der Strahlenexposition, also Röntgenstrahlen, Kinder, das macht man nicht gerne. Und das hat mich dann entlastet, weil ich dann diesen einen, der von seinem Flachdach gefallen wäre, der am Ende dann auch nicht so schwer verletzt war, wie das zu befürchten gewesen war, Glück einfach, dann versorgt war und ich dann den Rest organisieren konnte für dieses Kind. Also das war schon etwas, was mich sehr geprägt hat, weil ich gemerkt habe, okay, das ist mein Limit an dem Punkt. Mhm. Und dann gab es Verkehrsunfälle, wo ich als Notarzt hingefahren bin. Da waren jetzt heute, also wie soll ich sagen, die Verletzten, die potenziell gefährdet waren, also ähnliches Setting, waren halt 4 oder 5 und dann konnte ich das ganz anders abarbeiten, weil ich da auch in meiner Ausbildung und meinem persönlichen Erfahrungshorizont viel Zugewinn hatte in der Zeit bis dahin und das dann anders managen konnte. Dann war das keine Überforderungssituation mehr, sondern eine Bewältigungssituation. Mhm. Weil ich auch Ressourcen anders nutzen konnte oder wusste, wie ich die nutzen kann und das war damals nicht so.
Ja, klar. Ja, und zumal wahrscheinlich auf der Straße ja auch dann auch da nochmal wirklich ein anderer Wind weht. Ja, du hast natürlich im Grunde bist ja mit der Feuerwehr beim Verkehrsunfall, mit der Polizei dann da zugegen und dann ist ja im Grunde klar, dass die medizinische Versorgung in Anführungsstrichen erstmal aufgebaut werden muss für die jeweiligen Patienten und dann wird im Prinzip abgestuft, wer ist wie stark in irgendeiner Art und Weise verletzt und entsprechend wird dann die Behandlung eingeleitet, nehme ich an. Ne?
Ja, ziemlich genau so macht man das, genau. Richtig, und da gab es hier eine Gemeinde weiter. Am Wochenende ist das Personal im Allgemeinen im Rettungsdienst und beziehungsweise nicht im Rettungsdienst, sondern in den Krankenhäusern eher reduziert. Und je nach Kommune und Versorgung ist da auch die Versorgungsstruktur leicht anders, sodass ich dann in die Nachbargemeinde gefahren bin. Da war ein Verkehrsunfall, da sind zwei Kleinwagen aufeinandergeprallt, frontal. Mit zwei Senioren-Ehepaaren. Das ist eh immer so kritisch, weil die können natürlich bei gleicher Krafteinwirkung, die ein 20-Jähriger gut wegsteckt, ganz anders verletzt sein. Mhm. Was ich dann auch nachher so rausgestellt hatte. Und also einer von denen hatte dann am Ende einen Beckenbruch und einen Brustbeinbruch, was man überleben kann, aber was dringend versorgt werden sollte. Und das waren auf einen Schlag, waren das 4 Patienten, die erstmal frontal zusammengestoßen sind mit einer Deformation an den PKW, die so eine summierte Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern zugelassen haben. Und wer mit 80 Stundenkilometer irgendwo gegenfährt, um den mache ich mir immer Sorgen, knallt richtig. Und da war halt nicht absehbar, dass zügig ein zweiter Arzt dabei war. Natürlich gab es dann Rettungswagen, die nach und nach eingetroffen sind, aber am Anfang, ich war auch das zweite Fahrzeug, das dahin kam, der erste Rettungswagen, hat tatsächlich ganz pragmatisch das eine Ehepaar in eine Bushaltestelle gesetzt und die da betreut und versorgt und die hatten auch nur für einen Patienten hatten die Messgerät, also haben wir das zwischendurch durchrotiert. Ja. Schlau gelöst. Und am Ende war so eine Rotationslösung das, was wir dann gemacht haben. Das heißt, ich bin dann immer von Rettungswagen zu Rettungswagen, als sie dann nacheinander eintrafen, immer durchgelaufen. Da sind qualifizierte Fachleute drauf, keine Ärzte, aber Notfallsanitäter heißt das hier in Deutschland und die sind sehr gut ausgebildet und denen kann ich dann Aufgaben delegieren und die sagen mir, was da los ist und dann kann ich eine Entscheidung treffen, dann laufe ich zum nächsten und dann ließ sich das halt völlig anders bewältigen als ein paar Jahre zuvor in einem völlig anderen Erfahrungshorizont und Setting in diesem Krankenhaus. Das so zum Thema von Überforderung und Bewältigung.
Danke für den Einblick dahin. Jetzt bist du Allgemeinmediziner in einer Hausarztpraxis und hast wahrscheinlich alle möglichen Krankheitsbilder, die mal mehr, mal weniger akut sind, zu behandeln, nehme ich an.
Teils, teils. Also
du lachst. Warum lachst du?
Ja, also der Durchschnitt ist natürlich nicht so super akut. Ne? Die brauchen jetzt nicht sofort einen Notarzt. Aber trotzdem gibt es Leute, die kommen in die Hausarztpraxis und sagen, boah, Doktor, drück zu im Brustkorb, das ist mir ein Idiot. Ich dachte, ich komme vorbei. Und dann hast du als Hausarzt häufig dann den Vorteil, du kennst sie so ein bisschen. Ne? Du weißt, okay, der raucht seit 20 Jahren, der kommt eigentlich nicht so oft, der kommt eigentlich immer nur mit Kopf unterm Arm.
Mit Knall, ja.
Dann musst du halt mal grundsätzlich aufmerksam sein. Und dann hat er noch die und die Vorerkrankung. Das ist ungünstig für so ein paar Erkrankungen, die daraus erwachsen können. Und dann bist du schon ein bisschen skeptisch und denkst dir, ja, Moment, was ist hier los? Und wenn ein paar Stichworte fallen und vielleicht muss man die auch dann ein bisschen rausfragen, geschickterweise, wir sagen, ja, und der Brustdruck und die Luft und ich weiß auch nicht, ich schwitze immer so und mir ist so kalt und dann ist das alles so ein bisschen suspekt. Ich sage nicht, mir ist kalt, aber dieses Kaltschweißige, das sieht man dann schon und er ist so ein bisschen bleich und dann denkst du ja, oh, ich glaube, wir sollten uns jetzt um den als erstes kümmern und die anderen warten jetzt. Und dann passiert es, dass sie mit dem Herzinfarkt in die Hausarztpraxis laufen. Das gibt es. Das sind Ausnahmen, aber das gibt es trotzdem. Ne? Und dafür haben wir dann auch Gerätschaften da, so AED, die hängen in jeder Sparkasse und auch an öffentlichen Plätzen. Super wichtige Teile, kann jeder Laie bedienen. Das sind so Rettungsgeräte für den Ersthelfer, mit denen man tatsächlich wie im Film so das Herz in Anführungszeichen schocken kann. Und die sind vollautomatisch. Die sagen einem, was man tun muss. So, das gehört zu jeder Praxisausstattung und die Notfallmedikamente. Und ich schmeiche da ab, aber die kommen dann rein, dann werden die von uns versorgt. Ne? Natürlich kommen auch die Leute mit ganz chronischen Erkrankungen. Blutzucker, Blutdruck, Nervenerkrankungen, Hauterkrankungen. Und auch sehr viele Leute, und ich würde fast sagen, aus meiner Erfahrung, das ist jetzt natürlich nicht belastbar, aber so allein aus der gefühlten Erfahrung, ich würde sagen, an so einem Arbeitstag hat ein Drittel den Aufsuchungsgrund beim Arzt von irgendeiner Form von Belastungserkrankung. Natürlich haben die Bluthochdruck grundsätzlich oder eine Schilddrüsenerkrankung oder Zucker oder was auch immer, aber vielleicht ist es gar nicht gerade so das Dringende, sondern es läuft so mit und irgendwie ist das Problem ein ganz anderes, weil die gemobbt werden oder weil die einfach nicht mehr richtig durchschlafen können und irre Rückenschmerzen haben oder bei schlechten Nachrichten oder Prüfungssituationen Nasenbluten kriegen oder sowas. Und dann muss man sich denken, so, dann denke ich mir, was ist da los? Wieso passiert denn das jetzt? Das ist doch gar nicht so richtig offensichtlich. Und dann muss man dem so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Und das ist sehr, sehr häufig in der Hausarztpraxis.
Ja, wir hatten das ja auch im Vorgespräch. Ich hatte das ja selber als Autoverkäufer. Ich war ja gerade einmal Anfang, Mitte 20. Und als Autoverkäufer, auch darüber haben wir ja schon oft drüber unterhalten, du gibst montags morgens, fängst du an um 7 Uhr, wenn du Glück hast, kommst du abends um 7 wieder raus, das geht die ganze Woche, dann hast du noch Samstagsdienste oder Events von Kunden oder aus dem Autohaus, also im Grunde stehst du unter Dauerstrom. Bei mir war das halt wirklich so am Anfang, Mitte 20, dass ich dann schon die Diagnose Bluthochdruck hatte und auch von meinem damaligen Hausarzt mit entsprechenden Medikamenten eingestellt worden bin. Ja. Ich merke, und das ist auch so in der Zeit als Distriktleiter oder auch als Business Manager, wo ich die Autohäuser betreut habe, dass das immer häufiger vorkommt, also mir immer mehr Menschen begegnen, die das Problem wohl haben, auch was du gerade meinst, also irgendeine Art von Belastungsproblemen haben. Glaubst du selber, das hat zugenommen in letzter Zeit oder aber hat die Diagnostik zugekommen, also weil die Menschen wirklich bereit sind, mal zum Arzt zu gehen? Und gibt es irgendwas, was du empfiehlst, wo du sagst, darauf sollte man hören. Also bei mir, ich habe das erst relativ spät gemerkt. Ich habe gemerkt, dass ich unruhig geschlafen habe, dass ich immer unter Strom stand, selbst in Ruhephasen. Also selbst wenn ich irgendwie auf der Couch nur saß und Fernsehen geguckt habe, hatte ich einen Puls von keine Ahnung was. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, dass also A, die erste Frage, hat das zugenommen? Im Vergleich zu den letzten 10, 15 Jahren. Auch gerade das Thema Burnout wird ja auch mal häufiger diskutiert. Und die zweite Frage ist, gibt es irgendwas, wo man in Anführungsstrichen eine Früherkennung betreiben kann? Also man selber eine Früherkennung. Auf was muss ich achten? Auf was muss ich hören?
Ja, das ist schwierig. Ich habe eben in meinem begleitenden Kontext das Wort Hamsterrad benutzt. Wenn der Mensch im Hamsterrad läuft, dann ist er beschäftigt. Dann hat er eine Aufgabe, dann hat er ein Ziel, nämlich alle Sprossen schnellstmöglich vor sich her rauschen zu sehen. Das ist die Aufgabe und das macht er dann. Zwar zuverlässig und gut und verlässlich und vielleicht sogar mit brennender Zufriedenheit. Aus welchen Gründen und welchem Antrieb ist sicherlich unterschiedlich, weil der Job einfach total klasse ist, weil das richtig Bock macht, weil Rettungswagenfahren total toll ist, weil Autos verkaufen und das Erfolgserlebnis von einem Vertragsabschluss toll ist, weil als Krankenschwester Menschen zu helfen besonders toll ist, die sich gerade nicht selber helfen können. Das ist ja gar nicht unmenschlich, das ist ja in uns drin. Aber das wird immer dann schwierig, wenn der Punkt verpasst wird, aus dem Hamsterrad auszusteigen, weil man mal einen Schluck Wasser trinken muss und mal ein Brot essen muss und weil man vielleicht auch mal nicht im Hamsterrad sein muss, weil was anderes gerade auch eine sinnvolle Alternative ist. Und wenn dieser Ausstieg nicht gelingt, dann tritt eine Überlastungssituation ein. Und die geht, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, auf die Substanz und auf die Reserven. Und das ist nicht nachhaltig. Nachhaltigkeit, geflügeltes Wort, aber da ist es wirklich bedeutsam, denn wenn die...
Woran merke ich, dass ich aus dem Hamsterrad raus muss?
Das ist das Schwierige. Ich versuche das gerade so ein bisschen zu umreißen. Du merkst es halt nicht. Wenn du volle Pulle im Hamsterrad bist, dann merkst du das nicht. Und das ist ja das Schlimme. Du merkst es erst, wenn du entweder Glück hast und von einem Außen darauf hingewiesen wirst oder wenn dir erst substanzielle Schäden bewusst werden. Zum Beispiel Schlafstörung. Zum Beispiel auf dem Sofa sitzen mit einem Puls von X. Zum Beispiel von Alltagsbagatellen kerngezündet zu werden. Wo jeder normale Mensch denkt so, ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm.
Warum regt er sich jetzt auf?
Lass uns doch mal kurz sprechen. Du musst doch im Auto nicht so fluchen und ausrasten. Wer ist da jetzt Vorfahrt? Okay, dann machst du das jetzt danach und es ist nichts Schlimmes passiert. Ja? Und das darüber hinaus Schwierige ist noch, in diesen oberflächlichen Ausprägungen ist es bei jedem interindividuell verschieden. Und wenn ich mit den Leuten darüber spreche, dann frage ich gezielt nach Schlafstörung.
Ist das so ein Hauptindikator, wo man sagen kann, da sollte man...
Das ist häufig, ja.
Okay.
Schlafstörungen sind häufig. Sachen, die ich dann gut messen kann, sind zum Beispiel Bluthochdruck.
Also man selber messen, also ich selber messen kann oder du als Arzt?
Ich frage dann danach.
Okay.
Ich frage dann danach und dann sitzen die da in der Praxis und dann kann ich das einfach gut machen. Immer ein bisschen fehlerbehaftet, weil wer vom Arzt den Blutdruck gemessen bekriegt, der ist immer so in der Führerscheinprüfung.
Und der ist per se, hat per se einen hohen Blutdruck. Ja,
das ist tatsächlich so. Ne? Das ist auch erforscht und das wissen wir auch. Und dann sage ich den Leuten, nee, pass auf, hier, es gibt günstige Möglichkeiten, ein ausreichend genaues Blutdruckmessgerät sich zu kaufen. Ich glaube, es wäre clever, das mal jetzt 2 Wochen zu machen, morgens und abends, morgens nach dem Aufstehen, bevor du die erste Schlagzeile gelesen hast und dich schon wieder aufregst oder der Gedanke an die Arbeit geht und den Chef und what do I know. Und dann abends, wenn dein Abendritual vollzogen ist, du hast dein Lieblingsbuch weggelegt oder, weiß ich nicht, einmal in der Woche ein Glas Rotwein getrunken.
Das Abendritual. Dann,
ja, das haben doch viele. Und die Netflix-Serie, die gerade gut läuft, an der man sich nicht aufhängt, sondern sagt, okay, ich muss jetzt wirklich ins Bett. Und dann bitte nochmal Blutdruck messen. Bitte einmal aufschreiben. Kann ich groß drüber nachdenken. und das in 2 Wochen mitbringen. Und dann gucken wir mal, wie ist denn das so? Zahnschmerzen. Die Menschen sagen, ey, mir tun alle Zähne weh. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ja? Eher was für den Zahnarzt. Das kommt mir nicht so häufig vor. Aber wenn ich die untersuche, sagen sie, haben irgendwie Halsschmerzen, was ist da los? Dann gucke ich auf die Zähne und dann sind gar nicht so selten die Zähne abgerieben. Wie bei einem Mühlwerk. Mhm. Okay, da ist Zähneknirschen nachts. Warum? Warum knirschst du mit den Zähnen? Andere erholen sich im Schlaf, aber du hast Anspannung. Kopfschmerzen, links und rechts, so an den Schläfen, da sind die großen Kaumuskeln. Wenn die Zähne noch nicht kaputt sind, kommen die mit Kopfschmerzen. Die kommen aber auch manchmal mit ganz anderen Sachen, zum Beispiel Rückenschmerzen, ganz häufig. Die Leute haben Rückenschmerzen und die haben auch Rückenschmerzen, die haben wirklich Rückenschmerzen. Und dann haben die vielleicht alles entsprechenden Verschleiß. Vielleicht haben wir sogar, wenn man mit denen aufwendige apparative Diagnostik macht und die in so ein MRT reinsteckt, das kennt man ja so vom Hörensagen, jeder kennt einen, der war schon im MRT, also Familie, so im Freundeskreis oder auch erweitert im Bekanntenkreis, und da kommt raus, ah, Bandscheibenvorfall. Ja, wahrscheinlich haben die dann auch einen Bandscheibenvorfall, aber keiner sagt einem, wenn man durch die Fußgängerzone geht und der gleiche Patient einfach 100 Leute auswählt, haben vielleicht 25 bis 30 Leute auch einen Wirbelsäulenschaden, der gleiche Beschwerden erklären könnte, aber die kommen nicht zum Arzt, die haben nicht so richtig Beschwerden. Das heißt, da gibt es so eine Vermischung zwischen Nachweis und Beschwerdelast. Und wenn einem sowas auffällt, dann ist so die Frage, warum? Und warum gerade jetzt? Manche kommen mit ganz diffusen Beschwerden, die sagen, ich habe so einen Druck. Oder ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie so mit der Luft und ich. Und das ist so nicht greifbar. Hm. Und immer, damit es nicht greifbar ist, dann ist der Job vom verantwortungsbewussten Arzt zu sagen, okay, ich nehme es ernst, wir gucken jetzt das durch, ich mache das mit dir. Was an schlimmen Sachen kann das sein? A, B, C, D, E. Das gucken wir jetzt durch. Das kostet immer so ein bisschen Überwindung, weil so, ich würde mal behaupten, dass der gut ausgebildete und erfahrene Arzt das so ein bisschen im Gefühl hat. Aber du möchtest niemanden stigmatisieren. Der Patient hat immer verdient, ernst genommen zu werden. Mhm. Und dann machst du das mit dem durch. Das ist okay, Herz ist es nicht, Zucker ist es nicht, Blutdruck ist es schon. Da müssen wir dran arbeiten. Und dann Luftnot, was ist denn da los? Wo ist diese Brustenge? Was ist da? Okay, es ist keine Lungenerkrankung, es ist keine Herzerkrankung, es ist keine Nervenerkrankung, es ist keine Stoffwechselerkrankung. Und schwuppdiwupp müsste der Patient eigentlich gesund sein. Aber der kommt wieder, weil der leidet, der hat Beschwerden. Und an dem Punkt muss man den Einstieg finden, zu sagen, okay, wir müssen mal reden. Mhm. Und es ist ein bisschen schwierig, den Leuten eine Augenhöhe anzubieten, eine Manege, wo die sich sicher fühlen und es dann auch annehmen können. Das ist nicht easy.
Das glaube ich. Ich meine, es gibt ja die Patienten, die immer merken, okay, tatsächlich, der Leidensdruck wird so groß, dass ich mich wirklich einem Arzt annehme. Ja. Es gibt aber auch die Menschen, auch die sind mir schon begegnet, die sehr wohl wissen, was Phase ist, die aber aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen ja Angst, Nöte, Sorgen haben, zum Arzt zu gehen und sich ja mit alternativen Mitteln auf Laune halten. Ja. Auch da habe ich das Gefühl, dass das tatsächlich zunimmt. Und A, die Frage, hast du das Gefühl auch? Und B, was rätst du diesen Menschen?
Vielleicht eben zu deiner Frage nochmal, hat das zugenommen? Das habe ich gerade nicht beantwortet. Ich kann gar nicht richtig sagen, ob das zugenommen hat, weil ich noch keine 15 Jahre Arzt bin. Das okay. wäre jetzt unfair zu behaupten. Und ich habe den Vergleich nicht. Ich glaube, anders, ich möchte die Frage von der anderen Seite beantworten. Ich glaube, es gibt mittlerweile eher in der Gesellschaft eine Akzeptanz, dass es Belastungserkrankungen gibt, die genauso viel Behandlung verdienen wie ein gebrochener Arm. Mhm. Das ist halt offensichtlich. Belastungserkrankungen sind das nicht, aber die sind da und die sind eminent. Und wenn man hin und wieder mal in Nachrichten hört, was gibt es für Erhebung von den Krankenkassen, wofür werden Leute krankgeschrieben, dann haben wir in den letzten Jahren immer wieder gehört, dass die Krankschreibungen aus psychiatrischen Erkrankungen, Belastungserkrankungen, Burnout-Erkrankungen immer weiter zunehmen. Weil ich glaube, es gibt da gar nicht so viel mehr
Krankheit sind, sondern mehr, also mehr Diagnose im Grunde.
Okay. Ich glaube, es gibt mehr Bewusstsein. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Diagnose und so, das hängt ja alles an der Wahrnehmung. Und ich glaube, dass diese Wahrnehmung viel mehr Stellenwert gewinnt, aber das ganz langsam, ganz zäh, wie in Leim getunkt Dinosaurier im Teerbad.
Verstehe.
Das braucht in der Gesellschaft noch viel Zeit. Die andere Frage, die Leute, die sich wieder besseren Wissens, das klingt so fast wie ein Vorwurf, aber lassen wir das mal eben so als Gedankenmodell, weiter in so eine Hamsterrad-Situation exponieren, obwohl sie eigentlich einen Ausstieg schaffen könnten. Ich glaube, die gehören sogar zu den schwierigsten, weil da schon ein Bewusstsein entstanden ist, aber auch eine Entscheidung entstanden ist. Und jemanden aus einer Entscheidung, aus einer Haltung abzuholen, ich glaube, das ist noch schwieriger, als jemanden dahin zu führen, zu sagen, hey, guck mal, ich glaube, du hast da eine Aufgabe, die kannst du nur sehr schwer bewältigen, aber ich biete dir Begleitung, das zu überwinden. Wenn jemand ein Bewusstsein dafür hat und diese Begleitung zu überwinden woanders sucht, dann hat er sich da schon hinorientiert. Dann ist es für mich viel schwieriger, den zu erreichen.
Kommt das denn vor? Also hast du diese Art Patienten auch? Oder kennst du diese Art Patienten?
Ja und nein. Die kommen nicht so häufig zu mir. Das sind dann eher zufällige, die zu mir leiten.
Aber irgendwann hat das ja ein Ende. Also wenn ich mal überlege, also das sind Menschen ja oftmals, die man auch eine Zeit lang begleitet hat und die, wo du gemerkt hast, die haben abgebaut, die haben abgebaut, die haben abgebaut und auf einmal haben die wieder eine absolute Leistungsfähigkeit, die ja jenseits von Gut und Böse ist. Da kann man ja schon dran fühlen, dass das nicht normal ist.
Ja, in meiner Wahrnehmung suchen die mich nicht auf, die sehe ich nicht.
Okay.
Das ist eigentlich nicht so. Ich hatte jetzt dieser Tage wieder jemanden, der wurde von seiner Frau geschickt. Der war einfach objektiv krank. Ich darf jetzt da nicht so richtig drauf eingehen. Aber das ist was ich eher sehe. Es gibt jemanden von außen, der sagt, so geht's nicht weiter. Du machst das jetzt. Und dann ist da schon ein irrer Druck aufgelaufen und aufgebaut, dass er sagt, okay, bevor ich jetzt hier richtig Ärger kriege, mache ich das. Und dann ist halt, das ist schon ein Schritt hinter dem, was du gerade so skizziert hast, weil das ist ja noch so eine Darstellung von, sagen wir mal, ich möchte mal so einen provokanten Begriff Fassade benutzen. Da ist etwas, das eine Darbietung, die aufrechterhalten wird, auf Kosten von Substanz, das habe ich eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Und wenn die Substanz nicht mehr reicht, dann ist es nicht selten, dass eine Substanz das ersetzt. Und das kann Alkohol sein, das kann ein übermäßiger Tabakkonsum sein, das können aber auch Drogen sein wie Amphetamine oder Kokain, die die Leute dann irgendwie durch den Tag retten. Und das gibt's. Du hast eben von unserem Vorgespräch gesprochen, es gibt tatsächlich auch das durch alle Gesellschaftsschichten, das ist total verbreitet, aber nicht offen, wie auch. Dazu hast du nur Kontakt, wenn du das brauchst. Wenn du normalerweise so in deinem Leben läufst und es läuft alles wunderbar, dann ist das nicht notwendig. Aber wenn du das brauchst, dann ziehst du dir auch als 50-jähriger Bauarbeiter eine Leine, weil der 25-jährige Geselle sonst die Säcke an dir vorbeischleppt und da die nächsten Steine aufeinander setzt. Das ist jetzt sehr, sehr plump und plakativ, aber solche Beispiele gibt es. Und das ist unserer allgemeinen Wahrnehmung entzogen.
Aber das hat ja auch irgendwann ein Ende. Also das trägt dich ja nicht über Jahre, Jahrzehnte. Das haut dich ja irgendwann in ein noch viel tieferes Loch, oder nicht?
Klar, das ist alles auf Raubbau und Substanzverbrauch, also Substanz jetzt sinnbildlich gesprochen als Reserve der Persönlichkeit, der Bewältigungsmöglichkeiten und Substanzverbrauch auch finanziell, das kostet Geld.
Klar.
Und Substanzverbrauch der sozialen Ressourcen. Irgendwann fängst du an, dich zu fokussieren auf deine innersten Bedürfnisse, die auf eine, sagen wir, auf ein schiefes Gleis gekommen sind. Das ist der Abbruch von Sozialkontakten. Und dann ist es schon sehr, 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 sehr spät. Dann ist es für mich auch sehr, sehr schwierig, den Leuten eine Perspektive zu bieten. sich da hinauszuwenden, ist auch nicht die Regel. So spät sehe ich auch Leute, aber das ist nicht so der Durchschnitt der Leute, die sich mit Belastungserkrankungen in meinem beruflichen Alltag wiederfinden.
Okay, spannend. Also ich halte fest, wichtig ist es auch für Autoverkäufer, Verkaufsleiter, natürlich ist das nicht berufsabhängig, darauf zu achten, wenn ich Schlafstörungen habe, wenn da irgendwelche Art und Form von Blutdruck, Puls hinzukommt, dass dann schon auch wichtig ist, rechtzeitig zum Arzt zu gehen. So, wir sind bald schon eine Stunde dran, lieber Marc. Und ich danke dir sehr, dass du diese Einblicke in deinen Werdegang, aber auch in dein aktuelles Leben als Arzt und Notarzt gegeben hast. Auch noch den einen oder anderen Tipp für die Jungs aus der Autobranche und Mädels aus der Autobranche parat hattest. Ganz am Schluss kommt nur noch zu einer kurzen Frage, kurze Antwortenrunde, die natürlich dem Podcast geschuldet automobillastig ist. Aber ich bitte dich trotzdem, so intuitiv wie irgend geht, zu antworten, auch wenn du jetzt nicht direkt aus der Autobranche kommst. Wenn du magst, legen wir los.
Gerne.
Die erste Frage: Geld ist für mich
notwendig.
Punkt. Zweite Frage: Der schönste Ort, an dem ich je gewesen bin.
Das Nordkap der Nordinsel der Queen Charlotte Islands im Pazifik.
Okay, warst du alleine da? Das musst du ausführen.
Mit meinem Cousin.
Cool. Was war so besonders an diesem Ort?
Der war besonders. Da war Wind, die Sonne ist untergegangen, der Himmel hatte völlig verrückte Farben. Wir waren auf der endenden Sandzunge des Nordkaps mit Blick auf diese komische Nordkap-Klippe, die spitz auf der Landinsel zulief und dann locker 70 Meter in die Tiefe fiel. Wellenrauschen, einmaliges Erlebnis.
Spannend. Der wichtigste Satz, den ich je gehört habe.
Ich glaube, das ist aus dem Studium und das ist ein Zitat von zwei Soziologen aus, ich meine, Großbritannien, das Ehepaar Thomas, die sagten: If men define situations as real, they are real in their consequence. Das bedeutet, wenn jemand eine Wahrnehmung hat und sagt, okay, das ist so meine Wahrnehmung, dann ist egal, was der wahrgenommen hat. Wenn er dann etwas tut, dann passiert das. Mhm. Und damit müssen alle anderen leben.
Spannend. Interessant. Die Mobilität der Zukunft ist?
Divers.
Divers in jeglicher Hinsicht.
Ich fahre meistens mit dem Fahrrad zur Arbeit, E-Mobilität, intelligentes Fahren. Ich persönlich wäre froh, wenn ich einfach nur noch intelligentes Fahren um mich hätte. Dann gibt es keine Staus in meiner verklärten Arztdenke, ohne tiefen Einblick in Mobilität zu haben. Dann würde einfach keiner mehr doof an der Ampel stehen. Alle würden gleichzeitig losfahren. Es gibt keinen Stau, weil alle gleichmäßig fahren. Wenn einer eine Panne hat, weiß das der Dritte hinter schon und kann ausweichen. Und ich glaube, das wird zumindest in unserer luxuriösen westlichen Welt Einzug halten. Ich weiß noch nicht wann.
Aber gerade weil du nicht aus der Branche bist, finde ich die Antwort umso interessanter. Letzte Frage, auch sehr speziell. Autohäuser werden in 5 Jahren
Autos verkaufen.
Nach wie vor. Lieber Marc, ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview und wünsche dir eine gute Zeit. Mach's gut.
Herzlichen Dank für die Einladung, das wünsche ich dir auch. You know, man.